Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Der Pass des Jahrhunderts, Peer. Der Live-Call des Jahrtausends. Der Sieg der Saison bislang für die Bayern. Es könnten noch größere dazukommen. München gewinnt Play-in-Spiel Nummer 1 gegen Roter Stern Belgrad. Und dramatischer hätte das Ende nicht sein können. Meine erste Frage an Per Günther heute. Wie sieht die stimmliche Situation aus?
Es geht so. Ja. Ich bin gerade durch die Tür gekommen. Es ist jetzt Mittwochvormittag quasi. Ich habe kurz meine Frau begrüßt und sitze jetzt wieder vor dem Mikrofon. Aber ja, das war intensiv gestern auf jeden Fall.
Nonstop Per. Bis 2029 bleibt uns Per Günther erhalten. Bis 2029, ja, übrigens auch die Fieberrechte, das größte.
In der Reihenfolge ist das, glaube ich, sollte man das erzählen. Also es gibt das große Rechte. Genau. Es gibt das große Rechtepaket, von dem du uns jetzt berichten wirst. Und dann als Randnotiz, Komma, und ich bin auch noch bis 29 da. So ist es korrekt.
Ja, ich würd's zumindest nebeneinander stellen. Bis 2029 verlängert die FIBA und die Deutsche Telekom miteinander. Neu dabei dann auch die Juniorenweltmeisterschaften U17 und U19. Und natürlich haben wir dann ab diesem Sommer, die Eurobasket der Frauen ab 18. Juni, die Eurobasket der Herren ab 27. August im Angebot. Das vorneweg, ich bin nur darauf gekommen, weil natürlich auch ich als Zuschauer vor der Glotze mich wahnsinnig drüber freue, wenn ich da einen Per Günther weiter rumschreien höre am Ende eines solchen Spiels. Ich meine, das Play-In ist ein fantastisches Format. Ja. Du hast immer damit gehadert, glaube ich, als aktiver Sportler hadert man, glaube ich, so ein bisschen damit. Für den Zuschauer gibt es nichts Besseres als diese Spiele und es ist wieder mal absoluter Wahnsinn im SAP-Garden. Nimm uns vielleicht mit, bevor wir über das Spiel an sich sprechen, in diese Welt, du hast beim letzten Mal Maskottchenanalyse betrieben. Wie war die Stimmung? Was war die Aura rund um dieses Spiel?
Ah, das war schon, also du hast schon gemerkt, dass da einiges in der Luft liegt. Tatsächlich fand ich auch die bayerische Fan-Performance deutlich besser, dieses Spiel. Aber es kam natürlich auch von der Mannschaft. Also es wird ja immer Ping-Pong gespielt, gleich Intensität von der Mannschaft. Dann ist es ein reziprokes Verhältnis, dann geht das sofort in die Fans über, die Fans geben dann wieder was zurück und du weißt nie so richtig, wer hat denn jetzt angefangen eigentlich. Und das Wichtigste war einfach, dass du gesehen hast, dass die Münchner von Minute 1 einfach ganz anders aufgetreten sind. Du hast Edwards hat gleich mal einen Dreier getroffen und es fühlte sich nicht so an, als müsstest du erstmal durch so ein Tal durchschreiten. Der defensive Fokus war sehr hoch und insgesamt waren natürlich, die Belgrader Fans waren fantastisch, auch wenn es, glaube ich, diese feine Grenze zwischen tollem Support und schon einfach zu viel des Guten von dem einen oder anderen überschritten wurde. Es wurden noch ein paar rausgeholt aus dem Block. Es gab auch ein, zwei unschöne Szenen, aber im Großen und Ganzen war es auch wirklich toller Support von Belgrad. Und dann hast du schon echt eine Kulisse gehabt, die angemessen ist für das, was dann auch sportlich passiert ist in den 2,5 Stunden.
Ja, der sportliche Blick auf dieses Spiel, es sind so viele Stories, so viele Geschichten innerhalb dieses Spiels, so viele Läufe, aber für mich wird dieses Spiel für immer den Untertitel tragen, das Ivan Katschenkov-Spiel. Ja. Was war das? 6,5 Minuten, 11 Punkte, kompletter Momentum-Changer. Katschenkov, der ja auch seit Wochen keine Spielzeit mehr bekommt in der Euroleague, ist dann auf diese Art und Weise ready für so ein Spiel. Ich war schockiert, tatsächlich, vor dem Fernseher gesessen.
Ich war das auch. Also, die Lehren von den Katschenkov-Kurzeinsätzen, die wir bisher gesehen haben, und auf meinen Katschenkov-Witz ist Benny gestern nicht eingestiegen, hat ihn, glaube ich, nicht verstanden.
Es war sehr gut.
Ich fand ihn auch stark dafür, dass er vorher nicht aufgeschrieben war, aber ich fand ihn stark. Wie gesagt, Benny die Pfeife, nichts damit gemacht. Aber wir haben das, ich weiß nicht, wie oft wir das gesehen haben, dass er in seiner ersten Aktion aggressiv einfach den Weg in die Zone sucht. Das Ich habe das Gefühl, das ist fast jedes Mal seine Marschroute. Ich kann mich nicht an einen jungen deutschen Spieler erinnern, der es so schafft, das auszufüllen. Du kennst als Jugendspieler eigentlich nur das, also Ivan Kravchenko wird, egal wo er gespielt hat, in seiner ganzen Karriere immer den Ball in der Hand gehabt haben, fast immer gestartet sein und du kennst einfach nur dieses Gefühl von, ich bin der Man, ich habe den Ball und ich kann mich in so ein Spiel sofort reinfühlen, ich komme direkt vom Warm-up aufs Feld und das alles fühlt sich gut an. Sogar für richtige Profis, die, keine Ahnung, mit 25, sagen wir bei einem kleineren BBL-Verein, eine große Rolle haben, für die ist es so schwierig, in so ein Bayern, in so ein Alba-System, in so eine Rolle reinzurutschen, wo sie 15 Minuten spielen und trotzdem sofort performen müssen. Ich kann nicht verstehen, woher Ivan Kravchenko das nimmt, dass er in der Lage ist, du siehst ihn kurz auf dem Feld und es ist nicht so, dass er braucht, dass er sich irgendwie vorsichtig ist, egal ob es funktioniert, es funktioniert natürlich nicht immer, aber er ist sofort aggressiv, das finde ich so krass. Und dann eben, dass er sofort immer alles Mögliche anbietet. Er hat den Drive, er hat sofort aber auch dieses, was er gestern so bewiesen hat, dieses Näschen, sich zu positionieren, sich abseits des Balls zu bewegen, zu lesen, wo könnte sich für mich eine Chance ergeben. Und dass er den Dreier hat, das wissen wir auch. Von daher, es war wirklich eine unfassbar beeindruckende Performance. Und auch da nochmal, Näschen vom Coach. Wir haben den Wechsel nicht kommen sehen. Es ist in einem Stretch, wo es wirklich schwierig ist für die gesamte Mannschaft. Also eigentlich erste gute Minuten und dann kommt dieses Tal von den Münchnern, so Mitte erste Halbzeit. Und in den Stretch ihn reinzuwerfen mit der Erwartung, dass das wirklich funktionieren kann, das ist schon einzigartig gewesen gestern, was da passiert ist.
Es ist diese berühmte Kategorisierung, die von Bill Simmons und Co. geprägt ist, für mich mit Ivan Kravchenko. Manchmal, er hat das nicht immer, habe ich das Gefühl. Aber immer mal wieder hat man das Gefühl, Ivan Kravchenko geht raus und der geht davon aus, er denkt von sich, er ist hier der beste Spieler auf dem Parkett. Und zwar egal, wer da mit auf dem Parkett steht. Ob dann Filip Petrušev auf der anderen Seite steht, ob dann Carson Edwards an seiner Seite ist und Nick Wallabab. Kravchenko ist da und es ist jetzt sein Spiel. Gleichzeitig aber auch in einer Art und Weise, zumindest gestern, so unter Kontrolle. Und gerade bei dem jungen Spieler würde man ja denken, ja okay, dann ist er jetzt 5 von 5 aus dem Feld. Wahrscheinlich ist dann mal einer dabei, wo er einen Ball irgendwie blöd wegwirft oder er nimmt einen Wurf, den er vielleicht nicht nehmen sollte. Nee, er fügt sich da ein. Also wirklich Wahnsinn, aus dem Hut gezaubert, natürlich völlig überrascht. Diese 11 Punkte sind extrem entscheidend für den Ausgang dieses Spiels und verändern den Verlauf von all dem, gerade weil du einen Strauch hinten an die Obst hast irgendwie. Mit Einwurf aus dem Feld, komplett rausgehalten, weggenommen von dieser Switching Defense bei Roter Stern, die nicht so verbrannt wurde, wie wir es in der Preview vermutet hatten. Für mich war Petrušev gerade defensiv sehr viel stabiler, als man das denkt. Und offensiv natürlich absurd mit 30. Ist auch so ein Spieler, bei dem sich, ich meine, Olympiakos ist jetzt nicht schlecht besetzt, aber die werden sich schon auch denken, also keine Ahnung, den hätten wir vielleicht schon auch brauchen können für unseren eigenen Playoff-Run, dann nächste Saison eher. Aber es war wieder so ein Spiel, wo man mehrfach das Gefühl hatte, jetzt haben sie sie, jetzt haben die Bayern das Spiel und dann hat man mehrfach das Gefühl, jetzt hat Roter Stern das Spiel und es ist wie immer Drama bis auf die letzte Sekunde in dieser Bayern-Saison.
Ja, es ist heftig gekippt und wir haben das gestern im Kommentar schon auch so ein bisschen versucht darzustellen, was ich eben imposant fand, dass sie sich im dritten Viertel in dieses Spiel zurückgearbeitet haben, ne? Dass es nicht dieses war, okay, ihnen fehlt so ein bisschen die Energie und dann trifft Edwards 3 Dreier und dadurch kommen die Fans und dadurch kommt die Mannschaft. Und es war eher so 2, 3 Stops. Es waren dann eher die einfachen Sachen. Wieder ein bisschen disziplinierter, keine einfachen Korbleger abgegeben, ein bisschen mehr die Tendenzen der Spieler, sich besser auf die eingestellt, clevere Closeouts, bessere Reboundarbeit. Es war viel Kleines, wo wir eigentlich normalerweise auch nicht unbedingt die Stärken bei München sehen und daraus dann ins Laufen gekommen, daraus dann mal was Einfaches bekommen. Und es war eben von der Seite, über eine bessere, konzentriertere Defense haben sie sich offensiv das Spiel geöffnet und es war nicht in die andere Richtung. Und das finde ich einen sehr gesunden Aspekt, das wird für sie wichtig sein, auch diese Erkenntnis, dass sie das so haben. dass es dann quasi nochmal, dass Roter Stern dann den Fastbreak als Mittel für sich erkennt, also ein bisschen als Mittel der Verzweiflung, und dann aber einfach anfängt, nach jedem Defensivrebound einfach brutal zu rennen und damit auf Euroleague-Niveau erfolgreich ist, weil es einfach so ein bisschen dauert, bis die Münchner sich darauf einstellen und dann wirklich anfangen, mit allen fünf zurückzulaufen, genauso hart, war dann eine erstaunliche Entwicklung. Aber ja, da waren dann noch fünf Wendungen in den letzten Sekunden drin. Auch wieder das alleine der Lapsus von Edwards, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, über den wir auch noch würdigen müssen. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl gehabt, als Herbert ihn drauflässt. Also es sind 2,4 Sekunden, sie sind Münchens zwei vorne, es gibt eine Auszeit. Und dann war ich überrascht, dass er überhaupt defensiv die Aufgabe bekommt, mit Teil davon zu sein. Und dann ist es der einfachste Crossscreen, oder nicht Crossscreen, aber so Backscreen der Welt. Klein gegen groß, sie stehen schon vorher da. Er wird nicht groß maskiert, da wird nicht irgendwas vorher noch Action vorgebaut. Und dann ist es natürlich Edwards Aufgabe, entweder zu switchen oder zumindest den großen Spieler erstmal aufzuhalten, zu blockieren. Und er macht einfach gar nichts und sie geben diesen Layup ab. Und es bleibt nichts davon hängen. Die Verlängerung beginnt und die Münchner sind sofort wieder da, bleiben zusammen als Mannschaft. Edwards gewinnt ihnen weiter das Spiel auf der offensiven Seite. Das war schon richtig cool zu sehen.
Ja, Player of the Game, dennoch, aber ganz klar, einmal mehr Nick Weiler-Babb für mich. Ich bin fast sogar zurückgegangen auf euren konzertierten Defensive Player of the Year Case mit einigen der Plays, die er da gemacht hat. Für mich ist das trotzdem nicht, aber egal. Es ist wieder mal eine brillante offensive Performance nach diesem kleinen Durchhänger, die letzten zwei Spiele am Ende der Regular Season. 15, 6 und 6, kein Turnover und dann natürlich dieser Pass am Ende, der das Spiel zumacht. Ich habe mir vieles vorstellen können vor dieser Euroleague-Saison, aber keinen Nick Weiler-Babb, der dann dein Crunch-Time-Guy ist, der alles beruhigt. Das war nie die Qualität von Nick Weiler-Babb für mich. Einer, der das Spiel beruhigt. Für mich war Nick Weiler-Babb immer Chaos und wenn Fastbreak und schnell und dann natürlich mit seiner Defensive, dann ist er richtig gut. Dann kann er rumfliegen. John Patrick, perfekt für John Patrick, dementsprechend ja auch da perfekt angekommen damals in Ludwigsburg. Aber dieses Gesicht, das wir ja die ganze Saison über jetzt schon sehen, von Nick Weiler-Babb, ist für mich der größte Wechsel, der größte Wandel bei den Bayern in dieser Saison und wieso sie es tatsächlich noch in die Playoffs schaffen können, mit jetzt noch einem Spiel vor sich.
Ja, und das ist auch Coach Herbert. Also immer viel Kredit zu den Spielern, aber wir haben Nick Weiler-Babb eben schon lange gesehen als Entität, wo wir dachten, wir kennen, wir wissen, wer er ist. Diesen Leistungssprung von zwei seiner Hauptguardspieler, also sowohl Edwards Explosion als auch Nick Weiler-Babb Explosion, die Symbiose, in der die beiden leben. Also du hast gestern Minuten, wo einfach Nick Weiler-Babb gefühlt jeden defensiven Fehler seiner Münchner Teammates ausbügelt im vierten Viertel und alleine Plays macht, im Fastbreak kreiert er einen Stopp, er macht die richtigen taktischen Fouls, er holt die richtigen Rebounds, er holt sie offensiv.
Dieses 2 gegen 1 defensiv, ja. Ich glaube, gegen Cody Miller-McIntyre und Isaiah Cannon, ist ja unfassbar. Es war Draymond Green-Flashbacks für mich.
Draymond Green und der ein oder andere Connoisseur wird sich darüber freuen, auch Danny Green war lange, lange dafür bekannt, quasi unüberwindbar zu sein in einem 2 gegen 1 im Fastbreak. Aber du hast halt, wie krass passt das zusammen? Also du hast Nick Weiler-Babb, der vorne keine Würfe braucht, der die Kontrolle geben kann, aber einfach in der Lage ist, defensiv hinten so entscheidende Plays zu machen, dass du es gewinnst. Und vorne hast du dann einfach seinen Partner, wo du weißt, du kannst ihm jetzt den Ball geben und er ist so viel kontrollierter bei den Drives. Er weicht Offensivfouls oder Offensivfallversuchen so viel cleverer aus, hat sich jetzt immer dafür entschieden, immer wieder dieses quasi seitliche, der letzte Kontakt, zwei Kontaktschub ist seitlich, um dann eben in der Lage zu sein, noch so ein bisschen die Richtung zu wechseln mit seinem Absprung oder sogar, dass er wirklich kontrolliert landet, den Ball rauspasst, gestern namentlich zu Booker, der spielt nochmal weiter und dann ist es eben wieder Giffey am Ende, der vollendet. So viel Reifungsprozess bei beiden Guardspielern und sie passen halt einfach perfekt zusammen. Du kannst nicht Carson Edwards mit jedem anderen Guard zusammenspielen lassen, ob seiner defensiven Schwächen. Und du kannst eben auch bei aller Kontrolle und allem defensiven Prowess, den Nick Weiler-Babb hat, brauchst du eben auch noch ein gewisses Maß an Feuerpower und ein bisschen einem wilden Element daneben. Und das ist einfach ein grandioser Fit von den beiden.
Natürlich auch nicht unerwähnt, immer so still im Hintergrund hat man das Gefühl. Ich weiß gar nicht, mit was man es vergleichen soll. Es ist irgendwie so, wie die Sonne still und heimlich arbeitet, ohne dass man sie danach fragen muss. Es ist eine Naturgewalt von Basketballspieler. Nils Giffey, der einfach nichts braucht. Der braucht nichts und liefert. Nimmt dir nichts weg. Wenn er den Ball bekommt, dann macht er keine Fehler. Er wirft wieder 3 von 4 von der Dreierlinie. Inklusive diesem Kranich, Pivot, Foot, Liftoff, Stepback oder Sidestep-Dreier in der Ecke, der Per Günther schon ins Schwelgen gebracht hat im Live-Spiel. 26 Minuten von ihm. Auch das, wir haben viel über Carsten Edwards und Nick Bailey-Bepp geredet. Nils Giffey vor der Saison, es tut mir wirklich leid, dass ich das auch da schon so gesehen habe. Ich dachte, Nils Giffey wäre ein bisschen done, um ehrlich zu sein. Also 33, ne, ist jetzt noch nicht so alt, aber wirkt schon körperlich natürlich nicht mehr ganz so imposant wie zu seinen besten Alba-Jahren. Und ich dachte, gerade auch mit Blick auf die letzte Euroleague-Saison, okay, war letzte Saison 38% aus dem Feld, 27% von der Dreierlinie. Ich hatte damit gerechnet, dass der vielleicht mal ein Injury-Replacement ist, irgendwo. Aber das, was der tut, die ganze Saison über schon, die Shooting-Splits sowieso, aber auch abgesehen davon, 2-3 Mal defensive Position gegen Kalinic gehalten, ne, in Clutch-Situationen. Und Kalinic hat ja doch, keine Ahnung, 20 Kilo oder so gegenüber Nils Giffey. Und dann diese Würfe treffen und dann diesen Fokus haben, in dieser späten Spielphase keine Fehler zu machen. Ist schon auch etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt der Karriere von Nils Giffey nicht mehr erwartet hatte.
Nee, es ist wirklich, nächster Spieler, der für uns einen Sprung gemacht hat, nee, oder was heißt einen Sprung gemacht, oder vielleicht einen wieder zurückgefunden hat in eine Form, von der wir oder du vielleicht nicht mehr damit gerechnet hast, dass es sie noch gibt. Vor allen Dingen jetzt, wenn er sich entschlossen hat, nicht mehr Nationalmannschaft zu spielen, sehe ich auch keinen Grund, warum er das nicht nochmal 2-3 Jahre so konservieren kann. Er ist einfach jemand, der mittlerweile wirklich spielt für mich wie ein Computer. Er kennt seine Spots und das heißt nicht nur auf dem gesamten Feld, sondern er weiß, wie viel Platz er hat, wie viel Zeit er hat. Wenn wir diese Lift-Fakes oder diese kleinen Wurf finden, die er jetzt hat, wenn wir die benutzen, das ist dieses Unaufgeregte, das fasziniert mich so dabei. Du hast das Gefühl gehabt, das Closeout kommt und eben in den Scouting Reports, der Gegner steht drin, da ist einer, der schießt 60% von der Dreierlinie. Könnt ihr bitte tunlichst verhindern, dass er wirft? Und alles sind kleine Bewegungen, alles ist klar, alles ist eine klare Idee, wo gehe ich hin. Neben diesen Catch-and-Shoot-Geschichten hat er eben noch die Post-Up, sobald er jemanden sieht, wo er das Gefühl hat, dass er einen kleineren Spieler bestrafen kann, geht er sofort in seine Bewegung unterm Korb. Und dann, wie gesagt, defensiv wahnsinnig clever, bewegt sich gut und er trägt auch nicht viel Gewicht mit sich rum. Also, wie gesagt, wenn er jetzt wirklich jeden Sommer zwei volle Monate bekommt, um richtig zu regenerieren, seinen Körper dann neu auf die Saison vorzubereiten, dann glaube ich wirklich, dass er genau in dieser Form noch ein paar Jahre dem FC Bayern erhalten bleiben kann.
Lass uns mal kurz rüber gucken. Wir kreisen dann natürlich auch wieder zurück zu den Bayern notwendigerweise, aber rüber gucken nach Madrid, wo der nächste Gegner wartet, der FC Bayern Basketball, im Rennen um die Playoffs. Denn die Madrilenen verlieren gegen Paris. Es ist die Story neben den Bayern. Ich finde, Paris und Bayern sind da ebenbürtig dieser Euroleague-Saison. Und tatsächlich stehen die Pariser jetzt als Siebter in den Euroleague Playoffs. Real Madrid in typischer Real Madrid Manier. Es wirkt uninspiriert, es wirkt lame duck. Ich meine, du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr das nebenbei laufen hattet und selbst wenn, hast du wahrscheinlich nicht viel verfolgen können.
Nee, ich habe im Flieger heute ein bisschen was geguckt, bin durchgeskippt durch das Spiel, aber erzähl du mir mal, was du gesehen hast.
Auch ich war natürlich vor allen Dingen bei den Bayern, aber die längeren Abschnitte, die man gesehen hat von diesem Spiel, sind wirklich, also uninspirierend, bräuchte eine dreifache Steigerung dafür, was Real Madrid spielt. Jetzt ist es ja auch noch so, dass in der Öffentlichkeit immer mehr rauskommt, dass der Kader auseinanderfallen wird in der kommenden Saison. Canan Musa soll schon weg sein, um Mario Hezonja ranken sich tausend Gerüchte. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass diese Mannschaft sowieso schon keine Lust aufeinander hatte. Jetzt hat man auch noch das Gefühl, ja, Canan Musa spielt gestern 13 Minuten. Mhm.
Minus 13 ist er in 13 Minuten.
Ja.
Mit drei Punkten. Ne?
Völlig checked out. Ich habe noch nie, also ich habe Canan Musa nie als einen Spieler wahrgenommen, der so mental einfach raus ist während des Spiels. Das war gestern, also diese Saison ist schon ein, zwei Mal vorgekommen, aber so klar und deutlich wie in diesem Spiel gestern noch nie. Ich habe eine Mannschaft gesehen, bei der ich den Eindruck hatte, wenn man von einem NBA-Team sprechen würde, dann würde man sagen, die sind auf dem Weg nach Cabo mental. Hier ist es ja so, die müssen ja in Spanien noch spielen. Also es hilft ja nicht mal was, ihr früher auszuscheiden, um früher in Urlaub zu können. Aber so wirkte das. Ja, Mario Hezonja ist dann immer so ein bisschen derjenige, der dagegen hält. Der versucht alles. Da hat gestern nichts davon funktioniert. Dem kann man den Vorwurf mit Sicherheit nicht machen. Aber das ist ein Team, das komplett in Shambles ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich das nicht alles nur auf Real Madrid schieben. Es ist auch wieder mal eine meisterhafte Performance von TJ Shorts und Nadir Ifi von der Bank. Der Euroleague Rising Star mit 15 Punkten, 3 von 6 von der Dreierlinie inklusive einem klassischen Nadir Ifi, super wilden Ding, kurz vor Schluss, dass das Ding, das Spiel im Prinzip zumacht. 13,5 Minuten von Seba Herrera in einem Euroleague Play-In-Spiel. Wie siehst du das Real-Bayern-Matchup?
Also eigentlich unter normalen Voraussetzungen glaube ich nicht, dass Bayern oder das Real ein guter Fit ist für München. Mhm. Einfach da wieder auch, wir haben bei Roter Stern ein bisschen über die Größe gesprochen und sie hat über Strecken des Spiels ihnen auch wehgetan. Es waren diese, Real hatte, oder Roter Stern hatte gestern so viel eine klarere Idee über weite Strecken, was passiert. Wir haben immer Mismatches, wir kriegen den Ball einfach dorthin und dann scoren wir daraus oder dann kriegen wir daraus Vorteile. Das hast du ja eigentlich genau so. Also wenn du jetzt sagen würdest, du hättest, wen würde normalerweise Edwards verteidigen? Normalerweise würde das ein Hezonja sein, das würde ein Musa sein in Bestform. Dann hast du, glaube ich, mit Nick Wallabep jemanden für Campazzo, der das so gut macht, wie es irgendjemand machen kann. Aber das ist auch nicht unbedingt genau das Matchup, gerade jetzt zu einem späten Saisonzeitpunkt, was ich präferieren würde. Und dann hast du halt Tavares unterm Korb. Und aktuell sind die Münchner gerade unterm Korb einfach extrem klein. Aber es geht, also die Frage ist einfach, was kriegst du für eine Madrid-Mannschaft? Und es ist jetzt der 18. Wechsel diese Saison. Ich habe, glaube ich, schon 6-mal in dieses Mikrofon gesagt, dass ich bin durch mit ihnen. Und dann hatten sie mich jetzt wieder. Aber diese Performance war schon grausam. Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Wenn du sagst, Sergio Llull spielt 25 Minuten
ja.
in so einem Play-In-Spiel, spielt damit mehr als die Neuzugänge Feliz, Rathan Mays, wenn du noch Gonzalez dazu nimmst und was ich dann noch einen Ball, wir spielen mehr als die alle zusammen und macht irgendwie 3 Punkte. Das ist nicht der Weg. Das ist eine Mannschaft, die sich verloren hat, die Nachverpflichtungen waren grausam. Auch mit Garuba, der fit auf der 4, sehe ich gar nicht, wie das funktioniert, die Zeit. Dann quasi völlig ohne Spacing. Du machst zu Hause 70 Punkte gegen Paris Basketball, die natürlich wahnsinnige Defensivqualitäten haben, aber die auch immer mal wieder 90, 95 Punkte abgegeben haben dieses Jahr. Das heißt, ich bin hin und her gerissen. Für mich ist Real immer noch der Favorit zu Hause. Sie haben jetzt keine Reise gehabt. Sie werden in der Lage sein, besser zu regenerieren. Sie haben München auch zu Hause deutlich geschlagen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass München mal in Madrid wirklich überhaupt ein Spiel gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist.
Kann ich dir nicht sagen aus dem Kopf. Ich würde davon ausgehen, eher nein.
Nee, das ist irgendwie mein Gefühl. Das heißt, dieses seltsame Realgefühl, dieser Respekt vor dem Logo, vor dem Trikot, vor dem einen oder anderen Spieler, das ist irgendwie da. Das kann ich nicht ganz abschalten. Auch wenn mir das quantifizierbare Basketballprodukt dieses Jahr immer wieder um die Ohren haut, dass es weit davon entfernt ist, diesen königlichen Spirit inne zu haben.
Sie haben alles verloren, was ihre Mannschaft letzte Saison offensiv ausgemacht hat. Also man muss sagen, defensiv Real immer noch ein Top-Team. Eins der, ich glaube, zweiter in Defensiv-Rating insgesamt hinter Žalgiris Kaunas. Oder vielleicht sogar erster, ich bin mir nicht ganz sicher. Erster oder zweitbeste Defense der Liga. Rund um Eddie Tavares, Drop-Defense, Zone ist dicht. Es geht nichts in Korbnähe, solange Eddie Tavares auf dem Parkett steht. Das ist einfach die goldene Regel. Den Bayern macht es relativ wenig. Dementsprechend sehe ich da das Matchup schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Die Bayern wollen ja eh nicht in die Zone. Also,
niemand
who gives a shit?
Ist korrekt, ja.
Ich glaube, dass das ein großes, großes Shabazz Napier-Spiel sein muss und ein deutlich größeres Andy-Obst-Spiel. Sowieso, klar, ne, mit 0 Punkten in diesem ersten Play-in-Spiel. Aber Eddie Tavares kommt nicht raus an die Dreierlinie. Er wird nicht rauskommen. Man muss ihn jagen, man muss ihn suchen. Wo sich Real wirklich verloren hat in dieser Saison, und das war gestern so offensichtlich, wie es selbst in dieser Saison selten war, ist: Real ist heimlich still und leise mit das schlechteste Team, was Post-Up-Effizienz angeht und Spot-Up-Effizienz. Das waren immer die zwei großen, großen Pluspunkte von Reals Offensive, weil du den 2,94 Meter großen Eddie Tavares in der Mitte hast, der ein ziemlich guter Passgeber ist für seine Größe und ein Doppelteam zieht und die Cutter findet. Es bewegt sich niemand mehr bei Real off-ball. Und das ist für mich immer das Zeichen von einer Mannschaft, die keinen Bock mehr hat. Wenn die Cuts ausbleiben, wenn du dir denkst, gehe ich den Weg jetzt wirklich, am Ende bekomme ich den Ball nicht, nee, dann bleibe ich lieber hier stehen. Und es ist wirklich Eddie Tavares in der Mitte oft und niemand bewegt sich. Und dann beendest du eine Possession mit, es sind noch 2 Sekunden auf der Uhr und Eddie Tavares muss irgendwie einen komischen Turnaround, so einen Hookshot werfen, der immer noch reingehen kann, ja, mit relativ okayer Effizienz, aber er tut's eben nicht und er ist vor allen Dingen lange nicht so gefährlich, wie wenn Eddie Tavares einen offenen Schützen findet, irgendwo auf dem Flügel. Ich sag jetzt, also so deutlich bin ich selten, aus gutem Grund, weil es einem um die Ohren fliegen kann, aber ich sehe Bayern klar besser als Real. Ich bin wirklich schockiert von, es ist ja immer dieses Ding mit dem Schalter. Wann legt man den Schalter? Der berühmte Schalter.
Ja.
Gestern war Schalter. Schalterzeit war gestern.
Es gab schon 5, ja, du hast absolut recht. Ja. Es gab 5 Gelegenheiten, wo der Schalter hätte umgelegt werden müssen. Letztes Jahr war es ja fast so in der zweiten Saisonhälfte, dass wir immer damit gerechnet haben, bald kommt, wird der Schalter angeknipst. Dieses Jahr, der Schalter wurde niemals angeknipst. Es hat aber trotzdem für sie schalterlos gereicht, wieder auch unter die ersten, fast, also punktgleich zumindest mit dem 6. zu kommen. Und das ist eben das Beängstigende, weil es, glaube ich, immer auch noch in den Köpfen der Spieler schlummert. Der Schalter existiert, sie haben ihn nicht gefunden, sie haben ihn nicht umgelegt, aber in einem Do-or-Die, in einem Halbfinale, in einem Finale, in einem Spiel 5 finden sie ihn vielleicht. Und es sind eben die gleichen Spieler. Du könntest dir hinstellen, Campazzo auf der 1, Musso auf der 2, Hezonja auf der 3, Deck auf der 4 und Tavares auf der 5. Und das ist eine Line-Up, die letztes Jahr aussah, als wären sie 3 Köpfe über allem, was der Rest der Euroleague zu bieten hat. Und es sind diese gleichen Spieler, existieren noch und der gleiche Trainer existiert noch. Und trotzdem ist es so kaputt innerhalb dieser Mannschaft, dass es eigentlich nicht funktionieren dürfte. Aber ich finde, ein Punkt, der spannend ist von dir: Du hast gesagt, es bräuchte ein Obstspiel, es bräuchte aber genauso auch ein Vogtmann-Spiel. Wenn wir sagen, Tavares ist derjenige, der nicht rauskommt, dann ist die erste Waffe, die du auch da wieder ranziehst, die typischen Vogtmann-Pick-and-Pops, um damit das Spiel zu öffnen. Mhm. Und wir haben halt leider die Situation, dass, wenn du 2 Spieler beim FC Bayern nennen würdest, gerade die einfach, glaube ich, wirklich einfach zugrunde gehen, auch an diesem Pensum, die Spieler, denen gerade einfach die Luft auszugehen scheint, dann sind es Johannes Vogtmann und Andy Obst.
Ja. Ich würde gerne sehen, dass die Bayern, Gordon Herbert mag es schon sehr gerne, in seine Systeme immer auf die gleiche Art einzusteigen, ja, dieses Play mit dem Horns, Cross-Screen zur Seite und dann dieses Pick-and-Roll an der Seite für Carson Edwards, ist ja im Prinzip der Einstieg in fast jedes Offensivsystem. Ich würde gerne in den Minuten gegen Eddie Tavares einfach ab und zu mal eine klare, frühe Handoff-Offense sehen, mit wer auch immer von Eddie Tavares gerade verteidigt wird. Und wenn es Elias Harris ist, dann der. Und wenn es Joe Vogtmann ist, dann der. Und dann, also das ist für mich die größte Bestrafung. Renn Obst in Handoff, renn Carson Edwards in Handoff und lass die mit ein bisschen Platz da um diese Blöcke kommen. Wenn das funktioniert, dann, muss auch Real andere defensive Lösungen finden. Ich glaube, da kann man ihnen richtig wehtun, vor allen Dingen, weil die Aktivität an den anderen Positionen dann oft nicht ganz so da ist, der Buy-in vielleicht nicht ganz
ja,
so
da höre ich dich auf jeden Fall. Und trotzdem waren die typischen Handoff-Situationen gestern in dem Spiel Roter Stern, die irgendwie immer so ein bisschen nach Fehlerquelle rochen. Gerade Nedovic hat Andi Obst das Spiel schwer gemacht und da merkst du, dass er nicht die Spritzigkeit hat, über die er normalerweise verfügt. Hat ihm ein, zwei Mal nicht aus dem Dribbling geschlagen. Wenn man die Augen schließt und sich Andi vorstellt, wie der in einem Sommer aussieht oder wie der auch in Saisonphasen aussieht, dann kann Nedovic ihn nicht annähernd verteidigen. Aber es ist gerade für ihn alles ein bisschen schwierig. Der Boden scheint aus Sand oder aus Sumpf zu sein. Und Roter Stern hat das gestern auch ihn teilweise schwierig gemacht, ohne Hilfe des Großen. Also das sind Sachen, die den Münchnern gerade irgendwie einfach schwer fallen. Und wenn du davon ausgehst, dass jetzt zu Hause noch nicht diese Spritzigkeit da war, dann wird das gerade in Madrid in ein paar Tagen wahrscheinlich nicht unbedingt noch spritziger sein. Und diese Abaldes und so, sogar auch noch ein Yui, das sind schon auch Campazzo, das sind Spieler, die diese einfachen Dinge, diese einfache Hand-of-Action auch wirklich immer, immer stören können.
Ja. Also natürlich gegen die Bayern jetzt neutral betrachtet nicht als Favorit in dieses Spiel in Madrid. Ich bin trotzdem der Meinung, nach dem, was ich gestern gesehen habe, dass diese Mannschaft dann ist, ja, dass Real Madrid durch ist. Es kann natürlich sein, dass die nochmal irgendwo dass der Stolz doch nochmal kickt und dass Canan Musa Lust hat, nochmal Basketball zu spielen für den Verein. Ich weiß nicht, was das ist. Also jetzt hat er seinen Deal möglicherweise mit BC Dubai und also ich bin schockiert. Wirklich schockierend für mich, einen Spieler von diesem Talentlevel zu sehen, der da so übers Feld schleicht. Das kann man Mario Hezonja, wie gesagt, nicht vorwerfen. Das ist ein Spieler, der immer weitermacht. Gabi Deck ist auch ein Spieler, der immer weitermacht. Aber es ist halt einfach zu wenig von dieser Mannschaft. Ist gesagt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bei Paris ja auch noch ein paar nicht ganz so unbedeutende Spieler fehlen. Ne? Maodolo nach wie vor verletzt. Dortmund Holmes, der fast die ganze Saison verpasst. Aber das ist ja auch in der Theorie ein Spieler, der da ganz vorne in der Rotation steht. Leon Kratzer. Der nicht ganz in der Rotation steht, aber trotzdem auch in der vergangenen Saison wahnsinnig wichtig war. Es ist ja nicht so, als wäre Paris jetzt hier mit voller Kraft angeflogen gekommen und da haben alle auf 100% performt und das war das perfekte Spiel. Paris' Spiel war okay. 11 von 31 von der Dreierlinie, 17 von 32 aus dem Zweierbrett, das ist alles fein, aber es ist ja nicht mal so, als ob Paris ein unfassbar überragendes Spiel gebraucht hätte, um dieses Real Madrid zu schlagen. Es war einfach fein.
Ja, ich glaube, dass es da wirklich, es könnte sich kaum stärker so dieser Spannungsbogen aufmachen oder dieser Unterschied aufmachen zwischen dem in der Situation, in der Real Madrid steckt. Das ist eine Mannschaft, die gebaut wurde, um die Euroleague zu gewinnen. Sie werden sich sicherlich die Geschichte erzählt haben, das Narrativ ausgebaut haben, dass lasst uns irgendwie in die Playoffs rutschen und dann haben wir in der Serie gegen jeden eine Chance und so weiter. Aber es wirkt auf mich nicht so, als wäre es wirklich durchgedrungen, als würden sie es wirklich glauben. Und dann bist du natürlich fundamental in einer anderen Situation, wenn du aus Paris-Sicht einfach das Gefühl hast, alleine das Play-in-Spiel gegen Real Madrid ist eines der größten Spiele ihres Lebens. Also es ist einfach maximale Freude, maximal erste Mal dabei, Chance für sie Historisches zu leisten. Und es ist oft so, glaube ich, dass bei einer Mannschaft, bei der es nicht läuft, aber die das Gefühl hat, sie hätten ganz andere Ziele und denken viel größer als jetzt hier so ein Play-in-Spiel, es ist ganz gefährlich, sich da mit der gleichen Leidenschaft dabei zu sein, wie es für diese französischen Neulinge war.
Ja, als Korrektur natürlich Leon Kratzer gespielt, aber ich meinte damit zum ersten Mal seit, ich glaube, 2 Monaten wieder gespielt. Also nicht in Shape mit dabei. Okay, also das Spiel Bayern gegen Madrid natürlich live bei uns bei Magenta Sport. Freitag ab 20.30 Uhr. Also wer da nicht zuschaut, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr, was man noch mehr möchte. Bayern mit der Chance auf die Euroleague Playoffs, ein Spiel, ein Sieg würde reichen für eine Serie. Die Serien, die gehen wir heute noch nicht detailliert durch. Das überlasse ich dann dir und Benny für den Montag. Mhm. Da wollen wir jetzt auch gar nicht vorgreifen, denn dann wissen wir ja auch sicher, wer da alles unterwegs sein wird.
Aber da hören wir natürlich nicht deine Prognose. Du kannst ja uns quasi so Du kannst uns ja so ein ganz quick and dirty Format geben, weil die Menschen wollen wissen, was in deinem Gehirn vorgeht.
Okay, sorry schon mal für, also auch wenn es die Bayern schaffen, was sensationell wäre, was super wäre, dennoch, wer auch immer auf Olympiakos Piräus trifft, kann ich mir vorstellen, dass es eine ziemlich schnelle Serie wird für Olympiakos. Das 2-7 Matchup Fener gegen Paris wird fun, aber Fener, es wird sehr viel fun, aber Fener gewinnt das Ding, da denke ich schon. Pana Anadolu.
Oh, das ist eine brutale Serie.
Ich sag, Anadolu gewinnt die Serie tatsächlich. Ich weiß, man sollte nicht gegen Kendrick Nunn wetten unbedingt, aber also mir gefällt Anadolu in den letzten Wochen dann doch deutlich besser. Insgesamt, der Gesamteindruck ist ein besserer. Monaco gegen Barcelona, habe ich gar keine Ahnung. Müsste ich tief einsteigen. Ich sehe schon, dass mit Daniel Theiss da nochmal ein anderer Gang eingelegt werden kann. Bei Monaco. Gleichzeitig vertraue ich niemanden, also wie oft schon dokumentiert wurde hier in diesem Podcast. Ich vertraue bei Monaco niemanden aus dem Backcourt in einem wichtigen Spiel. Aber bei Barcelona, Barcelona ist so ein Team, Kevin Panther lieben wir alle und Kevin Panther ist für solche Spiele auch wie gemacht. Ansonsten schaue ich auf den Kader und denke mir immer, es ist so ein Also da wäre für mich, da müsste ich mehr Arbeit reinstecken, um wirklich zu einer Prediction zu kommen in der Serie.
Okay, dann wollen wir dich auch nicht überfahren. Letzte Frage an dich. Ich habe ihn den Jahrhundertpass genannt. Wie überzogen war das? Oder ist das für von 2000 bis 2025 in einem Vierteljahrhundert von Bayern München definitiv der größte Pass, oder nicht?
Von Bayern München, ja. Ja. Okay, von Bayern München, ja. Es ist nicht der Jahrhundertpass im Basketball-Kontext.
Gibt es einen Pass? Also, wir hätten das vorbereiten müssen. Wir hätten beide, das müssen wir eigentlich tun. Das werden wir tun. Irgendwann werden wir die drei Pässe dieses Jahrhunderts noch einmal präsentieren. Time and Score ist schon time and score wirklich ist, wild.
Time and Score du ist bist Wahnsinn.
Drei vorne, das heißt, wenn er den wegschmeißt, du hast, glaube ich, noch 2-3 Sekunden, sonst sind es 8 Sekunden. Roter Stern, clever genug, nicht zu faulen. Sie haben ihn in der Trap. Und dann ist, wenn Cody Miller-McIntyre nicht antizipiert und nicht bei Booker bleibt, oder nicht zu Elias Harris und versucht, den Ball abzufangen, sondern sich weiter mit Booker mitläuft, dann wird es zumindest brenzlig. Und der Pass ist einfach so perfekt in den Lauf. Das ist das Geile. Booker muss nicht stehen bleiben, Booker muss nicht nachgreifen, Booker muss nichts machen. Das Ding fällt ihm einfach in den Schoß. Das hat mich gekillt. Das hat mich fertig gemacht.
Wenn man Time and Score mit einberechnet, dann wird es sehr schwer für mich. Da bräuchte ich Vorbereitung dafür. Ich meine, natürlich fallen einem 1000 Nikola Jokic-Pässe ein sofort, aber so eine Situation, mir fällt spontan ein, jetzt wird's random, Mateusz Ponitka war das bei der Basketball-WM 2019, glaube ich? Im Fallen, 2 Sekunden auf der Uhr, so ein Dive nach einem Loose Ball und beim Dive wirft so ein Touchpass in die Ecke für einen offenen Dreier. Ich glaube, war das die Eurobasket oder war das Weltmeisterschaft?
Ich finde das schon, das ist schön ins sehr, sehr tiefe Archiv reingegriffen, aber das werden wir natürlich mit Links oder beziehungsweise mit Videoverweisen werden wir das auf jeden Fall machen. Das müssen wir, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich weiß nicht, ob wir nur noch zur Kategorie draufschreiben müssen, die nicht von Teodosic sind, weil sonst wird es bei mir wahrscheinlich einfach sehr Milos-lastig werden.
Ja, bei mir Jokic. Bei mir ist es dann, oder Jokic, Doncic, ne, wenn wir die NBA mal rauslassen. Die NBA mal rauslassen. Interessant, ja,
Rondo hat auch so einen so dumm, Rondo, den er noch rauskickt an die Dreierlinie. Mit links hinter seinem Kopf. Aber das ist alles Time and Score. Ist einfach Time and Score macht es. Du gewinnst damit das Do-or-Die-Spiel. Du machst es damit dicht mit dem Pass.
Du musst eine Sekunde weiterreden. Ich muss. Okay. Gib mir 20 Sekunden Zeit, ob ich diesen Mateusz Ponitka-Pass finde. Und dir dann sagen kann, von wann er war.
Ich weiß gar nicht, ob der Amigo noch spielt. Ist er gerade irgendwo aktiv? Letztes Jahr ist er ja noch irgendwo in der Euroleague rumgestolpert.
Ja.
Unter Mike Taylor. Sehr schön. gecoacht wahrscheinlich. Mit AJ Slaughter. AJ Slaughter leider ja, gerade genau. Mit Gran Canaria gegen Tel Aviv große Eurocup-Finale verloren.
Es ist wahnsinnig Basketball-Assoziationsspiel mit Per Günther.
Stimmt, das ist so wie so Schlange, Connect.
Freies Basketball assoziieren. Ja, ich finde ihn gerade nicht. Leider, ich finde ihn gerade nicht. Matthias Ponitka spielt meines Wissens nach in der Türkei. Dann müssen wir das noch schnell nachchecken. So ist es.
Wer hätte das gedacht, dass die letzte Minute dieses Podcasts Matthias Ponitka nochmal so stark featured?
Abfeiert.
Das ist herrlich.
Hat das letzte Mal, als ich gecheckt habe, ist eigentlich allerdings schon ein paar Wochen her, eine ganz okaye Saison gespielt. Eurocup-Team haben, glaube ich, gegen Hamburg gespielt diese Saison. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Matthias Ponitka, bisher Matthias Ponitka-Liebe am Ende dieses Podcasts. Es ist die Woche der Wahrheit, auch in der NBA natürlich, Play-Ins, die Golden State Warriors setzen sich durch. Und aus deutscher Sicht, das muss man natürlich auch noch erwähnen, die Orlando Magic besiegen die Atlanta Hawks im Play-In, treffen damit in Runde 1 auf die Boston Celtics. Ich habe schon die Grafiken rumgehen sehen. Ah, in der Saisonserie, in der Regular Season, die Orlando Magic 2-1 gegen Boston. 2-1 gegen Boston. Ich glaube, das wird ein Sweep. Kann sich Orlando irgendwas mehr erwarten als ein Sweep, Per?
Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach nicht. In der Form, in der Porzingis jetzt gerade zu sein scheint, mit Boston hat noch einen Gang. Das ist, wenn du die Meisterschaft gewonnen hast, dann hast du einen extra Gang, den du in der regulären Saison nicht auspackst. Offensive Probleme im Halbfeld ist die große Achillesferse bei Orlando Magic. Und für mich gibt es kaum eine Defensive, die lückenloser ist als die der Boston Celtics. Das heißt, es wird sehr, 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 sehr schwierig im Halbfeld mit der schlechtesten Dreierquote der NBA im Halbfeld die Boston Celtics zu überwinden.
Die Warriors gegen die Rockets, lange detaillierte NBA Playoff-Vorschau müssen wir jetzt, glaube ich, nehmen. Wir können das können wir vielleicht.
Such dir eine Serie raus, bitte, und dann stelle ich dir nochmal zwei Blöcke, aber ja.
Okay. Alle. Ja, die Serie der ersten Runde. Ziemlich eindeutig für mich ist Denver gegen Clippers.
Denver Clippers, ja. Und alle sagen, also alle kommen jetzt da und sagen, wie du auch, Clippers, zweitbeste Mannschaft im Westen. Und es ist, glaube ich, ein Pick'em. Also es ist, glaube ich, die Buchmacher sehen die Mannschaften zumindest auf Augenhöhe, obwohl denn die Denver Nuggets den besten Spieler der Welt haben und Heimvorteil. Aber du gehst auch fest von Clippers aus, oder?
Ja, ich habe jetzt viele schlaue Leute gehört, tatsächlich, die dann doch eher die Nuggets vorne sehen, was mich einigermaßen verwundert. Ich bin dann schon immer, wenn Zach Lowe, wenn Zach Lowe sagt.
Sein Wort dann hält Gewicht, ja.
Schon sehr. Ich bin trotzdem bei den Clippers. Ich habe Kawhi gesehen die letzten Wochen. Das, was der spielt, ist absurd, unfassbar. Es ist so wie, also ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal in einer besseren Form gesehen haben in seinem Leben als in diesen letzten 4 Wochen. Aber ne, man wartet auch immer auf den Moment, wo der Tweet kommt von Shams. Kawhi Leonard out for 6 weeks. It's gonna be reevaluated. Wenn das nicht passiert, dann sind die Clippers für mich wirklich ziemlich deutlich die zweitbeste Mannschaft im Westen. Aber man kann sich eben nicht darauf einstellen, dass es nicht passiert bei Kawhi Leonard, nach dem, was wir aus den letzten Jahren von ihm wissen und kennen. Er hat halt leider immer später in der Saison diese Verletzungen. Jetzt dieses Jahr ist er ja deutlich später eingestiegen, hat 37 Spiele nur gemacht in der Regular Season. Das heißt, vielleicht hält diese Rampe jetzt mal fitnesstechnisch. Dann sind die Clippers richtig gefährlich, auch für OKC aus meiner Sicht. Aber sie brauchen Kawhi Leonard fit. Ansonsten ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ansonsten ist es schnell vorbei.
Gehe ich mit? Gehe ich d'accord? Mag ich. Ja. Samstag, Sonntag wird verrückt. Es werden jetzt Wochen. Also wenn ihr noch eure sozialen Kontakte pflegen wollt, dann tut das heute, morgen, spätestens ab Freitag. Mit diesem Banger-Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München Single Game Elimination wird es heftig, weil die Playoffs gehen los auf allen Kanälen.
Und wir sind natürlich live dabei bei Magenta Sport. Alle Spiele der Euroleague Postseason mit deutschem Kommentar. Wir hoffen natürlich, dass da dann auch die Bayern noch länger beteiligt sind aus deutscher Sicht. Das wird da dann eben entschieden. Dann sage ich, Per, wir haben ja heute diese Woche schon mal 20 Minuten hingelegt. Da fügen wir jetzt noch diese Dreiviertelstunde hinzu. Und die große Playoff-Preview, die kommt dann am Montag von dir und Benny. Per, danke dir.
Danke dir.
Und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Come on.